Heute zu Gast im Nerdcafé-Podcast ist Simone Eppler. Und mit Simone habe ich gesprochen über Neurodiversität und Neurodivergenz. Wir haben darüber gesprochen, dass kein Brain wie das andere ist und über Expertise, über ADHS, über verschiedene Filterbubbles, über Kommunikation, über ChatGPT und ganz viele andere Themen. Wir hätten wirklich noch stundenlang weitersprechen können, haben uns dann aber doch selbst diszipliniert und sind bei einer circa halben Stunde geblieben. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser sehr spannenden Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Hallo und willkommen im Nerdcafé-Podcast. Seit diesem Jahr habe ich ja jede zweite Episode verschiedene Expertinnen zu Gast. Und heute im Nerdcafé zu Gast ist Simone Eppler. Simone Eppler ist Beraterin für Neurodiversität und sie hilft Menschen mit bunten Brains dabei, ihren beruflichen Weg zu finden. Sie unterstützt mit Kommunikationscoachings bei der Karriereplanung und ihr ist es ein Anliegen, Neurodiversität in den Unternehmen sichtbarer zu machen bzw. aufzuklären, wie wir alle besser miteinander umgehen können. Die Simone und ich kennen uns tatsächlich auch über LinkedIn. LinkedIn ist ja schon so eins meiner favorisierten und liebsten Netzwerke. Und wir waren da immer wieder in Kontakt wegen verschiedenen Themen und auch einem psychologischen Thema, wo wir irgendwie einen coolen Draht zusammen hatten und sind dann in Kontakt geblieben. Ich lese ihre Beiträge tatsächlich sehr gerne und auch, weil sie meine eigene Filterbubble erweitert und über diesen Tellerrand hinaus den Blick mir ermöglicht. Und das finde ich sehr schön und freue mich deswegen sehr, dass sie da ist, dass du da bist, liebe Simone. Hallo und moin. Habe ich irgendwas vergessen?
Hi Johannes, ich wollte erstmal sagen, Dankeschön für die liebe Begrüßung und ich finde und fand den Austausch auch super. Ja, einfach danke, dass ich da sein kann. Nö, ich glaube nicht wirklich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich auch leidenschaftliche YouTuberin bin und das Thema vor allem ADHS, also die Mischung aus Autismus und ADHS, dort beleuchte und auch viel einfach zu ADHS mache. Das wollte ich noch hinzufügen. Genau.
Ja, wir verlinken natürlich deine Kanäle von LinkedIn, Website, Instagram und YouTube auch in den Shownotes. Da könnt ihr auch gerne dann schauen und folgen und euch da weiter informieren. Simone, bevor wir jetzt richtig ins Thema gehen, habe ich so eine kleine Idee, weil ich natürlich will ich mit dem Nerdcafé auch wachsen und habe mich dann an den großen Vorbildern orientiert und das ist Fest und Flauschig, ein sehr bekannter Podcast. Und die haben eine Playlist, wo die beiden Hosts immer Lieblingslieder reinlegen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein guter Hebel, um auch so groß zu werden. Und habe deswegen auch die Nerds and Coffee Playlist erstellt. Die ist auch verlinkt über die Podcast-Links. Deswegen wäre jetzt die Einstiegsfrage an dich erstmal, hast du irgendein Lied, was dich in den letzten Tagen oder Wochen besonders begleitet hat? Oder wo du sagst, hey, Lieblingslied ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht hast du auch eins. Irgendein Song, der dich beschäftigt.
Ja, also ich habe ja das Ding, dass ich immer mehrere im Turnus habe durch das Jahr, aber eins ist besonders jetzt rausgestochen und habe ich jetzt wieder im Repeat One gehört und das ist Green Eyes von Gabriel Zanetti und Becca Stevens. Becca Stevens ist, glaube ich, ein bisschen bekannter, aber das Lied selbst ist von Gabriel Zanetti, einem jungen Musiker aus Deutschland, glaube ich, und ja, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, nicht mega melancholisches Lied, aber eher melancholisch. Und es gibt mir einfach ein super gutes Gefühl. Es ist nicht mal der Text selbst oder so, sondern ich finde es einfach ein mega schön komponiertes Lied. Und die beiden passen einfach auch von der Stimme her super zusammen. Und ich kann da einfach irgendwie gut mitsingen, also leise vor mich hin, wenn ich unterwegs bin, aber so im Auto auch sehr, sehr laut zwischendurch. Ja, es ist einfach, es passt da irgendwie immer wieder mal zur Stimmung.
Schön, bin ich gespannt. Ich habe auch ein Lied, das ist von Mekkes. Das sind, ich würde sagen, Singer, Songwriter, Hip-Hopper, auch ein bisschen Quatsch macht der manchmal. Mhm. Aber ich habe heute ein Lied rein, das mir emotional wirklich sehr gut gefällt und auch mich sehr bewegt. Das heißt Liebesbrief von der F, von Meckes. Und da bin ich auch einfach gespannt, wie du das findest oder wie das die Hörenden finden.
Oh ja, ich kenne es nicht, ganz ehrlich, und bin jetzt auch gespannt. Ich muss ganz kurz, Johannes, entschuldigen, ja, die Katze rauslassen aus meinem Zimmer. Okay. Entschuldigung. So, sie zeigt typisches Katzenverhalten und schaut mich jetzt einfach an und denkt, was, ich wollte ja gar nie raus.
Das kenne ich.
Entschuldige.
Ja, alles gut. Ich habe ein guter Freund von mir, ist auch Katzenpapa. Und wenn der nicht da ist, kümmere ich mich auch immer um die also Katzensitter dann. Mhm. Und habe ich keine eigenen Haustiere, aber die Katze von ihm oder den Katz, muss man sagen, begleite ich auch dann manchmal. Und ich wohne in der Wohnung, wo er früher gewohnt hat, weil er da umgezogen ist. Und die Katze kommt auch manchmal noch vorbei, weil sie irgendwie die Wohnung auch kennt.
Oh, wie süß.
Und das ist sehr lustig, ja. mit der Playlist finde ich ganz cool, weil ich glaube, dass das auch die Themen nochmal verknüpft und einfach eine schöne Ergänzung ist.
Das ist mega.
Aber lass uns gerne in die Thematik reingehen. Da haben wir uns ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten, aber für diejenigen, die noch nicht so in dem Begriff sind, vielleicht kannst du das in deinen Worten mal erklären, was heißt denn Neurodiversität und wie ist das mit der Neurodivergenz? Wo ist der da Zusammenhang?
Okay, sehr, sehr gerne. Also ich werde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in ein Wespennest reingehen, weil im Moment scheiden sich da die Geister ein wenig bei dem Begriff Neurodiversität versus auch Neurodivergenz. Ich glaube, die Geister scheiden sich schon seit einer Weile, weil es geistern verschiedene Definitionen herum. Mhm. Vielleicht macht es einfach Sinn, wenn ich meine erkläre, weil ich möchte nicht irgendwie sagen, es ist was richtig oder was falsch. Mhm. Wobei, bitte, wenn man zurück zur Wurzel geht, dann gibt es schon eigentlich ein richtiges, aber eben Begriffe können sich wandeln und so insofern. Also für mich ist Neurodiversität also alle Brains, auch die sogenannten Neuronormativen. Es bedeutet als Begriff einfach, dass es ganz viele unterschiedliche Neurosettings gibt, von eben neurodivergent bis neuronormativ. Und es soll einfach zeigen, dass kein Brain wirklich so ist wie das andere. Also es ist ein sehr, sehr inklusiver Begriff. Er kommt ursprünglich aus der Autismus-Community, wurde zuerst irgendwie gecoint von Judy Singer. Übrigens hat sie ein sehr, sehr gutes Buch darüber. Schon älter, aber es fühlt sich überhaupt nicht alt an. Und es ging damals halt einfach um die Akzeptanz von Differenzen in den Gehirnen. Und Neurodivergenz, so ich es definiere, ist einfach Teil der Neurodiversität, logischerweise. Und das sind Brains, die quasi von der sogenannten Norm divergieren, obwohl ich jetzt nicht so einverstanden bin, eben, dass es eine Norm gibt und etwas, was nicht normal ist, aber einfach als Begriff. Und unter Neurodivergenz versammeln sich so Dinge wie ADHS, Autismus, Dyspraxie, Dyskalkulie, OCD. Man hat den Begriff auch ein bisschen aufgemacht inzwischen. Es gibt so ein Schirm, ein Bild von einem Schirm, wo ganz viele andere Sachen inzwischen auch drunter sind. Zum Beispiel Tickstörungen, Schizophrenie, Misophonie, Down-Syndrom, was haben wir noch? HSP, wir haben die generalisierte Angststörung, NPD, also narzisstische Persönlichkeitsstörung, mhm, Borderline. Es ist ein sehr weiter Begriff geworden und das wurde von einer Person, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber ich weiß, dass es eine Woman of Color war, die Neurodivergenz quasi in den 90er Jahren oder so definiert hat oder sogar noch später. Aber eben, es gibt ganz viele verschiedene Auffassungen und das macht es ein bisschen schwierig, so einen gemeinsamen Nenner teilweise zu finden. Weil manche Leute bezeichnen einzelne Personen als neurodivers, wenn sie neurodivergent meinen und umgekehrt. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Darum finde ich, wenn es jetzt dem Kontext nicht dient, sollte man auch nicht darüber streiten, also wenn man weiß, was gemeint ist. Mhm. Wenn es aber wirklich missverständlich wird und damit auch wieder exklusiv, also Leute wieder ausschließt, dann finde ich, sollte man es diskutieren.
Ich bin bei mir ja ganz ähnlich, ich bin in der Bubble der Menschen mit Behinderung drin.
Ja.
Sehe mich selber aber nicht als einer der Sprecher für die Lobby oder für die Gruppe, weil ich finde, und da sehe ich schon Parallelen auch, dass es die Gruppe gar nicht so wirklich gibt, weil die die Behinderungen an sich so vielseitig sind, dass ich immer auch nur so spreche, wie es halt, wie ich Sachen einschätze und wahrnehme und über meine Behinderungen oder Einschränkungen, ja. Aber ich würde mich jetzt da auch nicht so als Experten für Behinderung oder für als Sprachrohr sehen, weil das einfach auch so individuell ist, wie du das beschreibst. Was hat dich denn dazu bewogen, dann jetzt die Expertin auf dem Gebiet zu werden oder zu sein?
Ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn man mich als Expertin in dem Gebiet bezeichnet, denn ich sehe mich selbst, ehrlich gesagt, überhaupt nicht als Expertin, weil das ist genauso eine Welt, wo, wenn man mal reingeht, dann weiß man immer mehr, was man nicht weiß.
Ja,
okay. Und ich sehe auch, dass es andere Menschen gibt, jetzt ohne mich klein zu machen, das wird mir nämlich immer vorgeworfen, wenn ich solche Sachen erzähle. Mhm. Ich sehe einfach Leute, die sind viel, 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 viel mehr als ich jetzt in diesem Thema noch drin. Also die sind wirklich so voll in der Neurodiversity-Bewegung und sind immer so on top. oft sind das auch noch AktivistInnen in anderen Bereichen, also auch eben im Bereich Behinderung, weil es da ja viele Überschneidungen gibt natürlich. Und aber vielleicht kann ich einfach sagen, wie ich in das Interesse hineingekommen bin.
Ja, bitte.
Und so ein bisschen als Teilexpertin sicherlich fungiere. Bei mir ist es so, dass ich vor etwas mehr als 2 Jahren eine ADHS-Diagnose bekommen habe. Nicht ganz überraschend, also ein bisschen vorher habe ich dann selbst gemerkt, das könnte doch noch ziemlich gut passen, als dieses Thema dann aufgekommen ist. Und weil ich damals schon einen YouTube-Kanal hatte und auch sehr fest auf YouTube unterwegs war, hat es natürlich dann über den Algorithmus ganz viel Content zu mir gespült, wo es dann eben auch um diese Begriffe ging. Und natürlich, so wie ich bin, habe ich angefangen, überall nachzulesen, zu googeln, dann irgendwann ChatGPT zu fragen, etc., mich auszutauschen mit Leuten, auf Social Media unterwegs sein. Und so habe ich dann auch ziemlich schnell halt Wind mitgekriegt vom Begriff Neurodiversität und auch Neurodivergenz. Ich habe dann Judy Singers Buch auch irgendwann gelesen und noch ein anderes, Divergent Mind heißt das. Und so kam ich rein und das wurde halt wirklich zu einem Special Interest von mir. Also Neurodivergenz als solches, natürlich zuerst ADHS ganz stark und dann Neurodivergenz als solches. Ich war schon immer voll in der Psychologie irgendwie drin als Special Interest. Und so habe ich mir das einfach autodidaktisch quasi zugelegt, das Wissen, und habe dann auch verspürt, mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, dass ich schon immer ein bisschen mitgebracht habe, dass ich auch mehr über dieses Thema aufklären möchte. Und auch über ADHS selbst, aber auch über Neurodivergenz im Allgemeinen. Natürlich, wenn ich Neurodivergenz sage, das muss ich vielleicht noch eingrenzen, spreche ich halt eben auch nur von ADHS und auch von Autismus, weil ich mich, wie du gerade gesagt hast, auch, ich kenne mich nicht mit allen Neurodivergenzen aus.
Ja.
So gerne ich würde, aber ich kann sowieso für niemanden sprechen, auch nicht innerhalb von ADHS oder Autismus oder ADHS, aber es schon gar nicht für Leute mit anderen Neurosettings. Genau.
Du hast ja jetzt ChatGPT erwähnt, da wäre ich jetzt gerade mal kurz besonders neugierig, weil ja ChatGPT ja auch eigentlich immer nur ein Abbild ist von dem, was schon jemand eingegeben hat. Oder was sie halt durch Crawling irgendwie in ihrer Datenbank haben. Das heißt, ich würde jetzt meinen, dass dadurch die Reflexion und die Antworten von ChatGPT auch eher beschränkt sind, oder? Also, oder ja. Hast du da was Neues mitnehmen können?
sagen wir mal so, ChatGPT wurde jetzt immer besser im auch Recherchieren, aber trotzdem, man sieht natürlich, wie Stereotypen reproduziert werden. Mhm. Also auch wenn ich zum Beispiel mal Inspiration brauche für ein Video und ich ein Thema rund um ADHS oder Autismus eingebe oder mir das Skript ein bisschen strukturieren lasse, dann passiert das sehr, sehr häufig, dass ich einfach finde, nee. Das sind wirklich Stereotypen, die da reproduziert werden. Ich habe ChatGPT vor allem dazu genutzt, einfach auch Quellen zu finden oder Ansätze zu finden, um weiter zu recherchieren. Und ich habe mich auch mit ChatGPT oft gestritten, respektive diskutiert darüber, wie stereotypisiert das dessen Ansicht ist, das Ansicht in Anführungszeichen, ne? ist sehr spannend, ja. Also es ist schon ein bisschen ein Abbild davon, was so halt generell an Daten da ist und viele Daten, auch wenn es ganz viele gute Daten gibt und gute auch Influencer und gute Fachpersonen, die auf dem Internet sind, die Stereotypen werden halt leider sehr häufig reproduziert. Aber ich habe jetzt die letzte Zeit gemerkt, dass sich jetzt halt auch da die Datensätze ein bisschen verändert haben und ein bisschen bessere Information kommt. Also ich sage nicht, dass sie gut ist, aber besser.
Und hast du da ein Beispiel, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was die Mythen sind und die häufigen Missverständnisse, wahrscheinlich hat die auch ChatGPT. Hast du da so ein, zwei Beispiele, wo du vielleicht mit ChatGPT, aber auch natürlich mit den Leuten, mit denen du sprichst und die du berätst, sagst, nee, Digga, das stimmt gar nicht, was du hier denkst oder so ist es, ist es komplett anders?
Ich überlege gerade, ja, also genau, also was ich sehr krass finde, ist so der Ableismus bei ChatGPT. Mhm. Also, dass dann bei ADHS zum Beispiel kommt, ja, ADHS ist eine Störung der Aufmerksamkeit, was nicht ganz stimmt. Auch der Name ist halt einfach nicht so gut.
Ist dann richtig?
Ja, also, es ist ja, wir haben keine Probleme mit der Aufmerksamkeit an sich, also dass wir uns nicht konzentrieren können. Also das kommt vielleicht auch mal, ja. Mhm. Aber bei uns ist mehr das Problem, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus nicht so gut steuern können wie andere. Das heißt, wir können sowohl Mühe haben, uns auf was zu fokussieren, als auch den Fokus nicht wegbekommen können von einem Thema, das uns begeistert zum Beispiel. Da sind wir auch fähig zu hyperfokussieren, was aber nicht so gut steuerbar ist. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, jetzt hyperfokussiere ich auf dieses Thema, weil ich muss, sondern das passiert halt einfach. Und dieses ein bisschen Unkontrollierbare ist das, was hinter der sogenannten Störung halt liegt. Dass wir nicht uns bewusst entscheiden können, so jetzt konzentriere ich mich auf das. Also wir können das schon bewusst entscheiden, aber es kann einfach sein, dass wir Mühe haben. Und wenn wir dann aber reinkommen, kann es auch wieder sein, dass wir Mühe haben, den Fokus dann auf das Nächste zu legen. Mhm. Im Vergleich mit neuronormativ. Das heißt aber nicht, dass wir schlechter sind oder so. Aber es gibt natürlich dann Struggles im Alltag, weil der Alltag halt nicht so gestaltet ist für uns, wie es zu uns passt, sehr, sehr häufig. Und da kommen halt von ChatGPT so Sachen wie, ja, aber wenn du irgendwie versuchst, neurotypisch zu werden, dann hast du keine Probleme mehr. Also dann kommen dann so Tipps wie, stell dir einfach immer einen Timer, also ich sage nichts gegen Timer, ich nutze das auch, aber es kommen dann immer so Methoden, die eben auch nicht für alle funktionieren. Ja, du musst einfach Pomodoro-Technik machen und du musst halt einfach mehr schlafen und besser essen und früher aufstehen quasi. Und dann bist du geheilt von deinem ADHS. Ein bisschen so. Also ich sage das jetzt mega überspitzt, oder? Weil, also wir brauchen keine Heilung. Eben nicht, oder? Also. Und das ist so, und das ist natürlich auch sehr oft in den Köpfen von Menschen. Und auch ich selbst habe nach wie vor internalisierten Ableismus. Ich weiß nicht, ob du das selbst auch kennst bei dir.
Ja, klar. Mhm.
Und der wird halt wirklich reproduziert.
Moin aus dem Schnitt und eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutze doch gern jetzt die Chance und lass mir ein Abo da. Und wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter. Denn dann haben noch mehr Menschen die Chance, WordPress zu verstehen. Apropos verstehen. Diese Episode wird unterstützt von der Gehirngerecht Digital GmbH. Bei gehirngerecht.digital bekommst du ebenfalls viel Wissen und viele Tipps, wie du deine eigenen Inhalte und deine WordPress-Seite barrierefrei gestalten kannst. So bist du für das kommende Gesetz Mitte 2025 bestens vorbereitet. Jetzt aber genug geschnackt. Weiter mit der Episode. Ich finde das dem Alltag spannend, da wollte ich gleich nochmal drauf zukommen, aber was du sagst, ist auch ein Thema, das tatsächlich merke ich, das triggert mich total, dass die Außenwelt oft sagt, hier, man muss sich anpassen an irgendwas, aber es gibt ja so viele verschiedene, wie du jetzt sagst, Brains oder auch Lebensrealitäten, also also andersrum gefragt auch, vielleicht hast du eine Idee dazu, warum fällt es so vielen Menschen schwer, andere Lebensrealitäten anzuerkennen? Die müssen ja das nicht so übernehmen oder so, ne? Aber es gilt ja für alle Bereiche. Zum Beispiel, ich bin Freiberufler, das können manche überhaupt nicht verstehen, dass ich umgezogen bin von München nach Hamburg. Also da sagen manche, wie kannst du das noch machen? Und lauter so Sachen. Mhm. Das ist ja auf alle möglichen Lebensbereiche übertragbar, nicht nur auf jetzt Brain, sondern auch auf Verhaltensweisen oder keine Ahnung, wie man halt leben will. Warum glaubst du, philosophische Frage jetzt.
Genau, warum, sehr philosophisch.
Warum ist es für manche so schwer zu sagen, gut, zu mir passt es nicht, aber wenn du willst, mach's doch so. Kann man ja auch sagen, ne? Mhm. Also mich echt schwer.
Mhm. Das verstehe ich auch, weil sofern jetzt ich nicht etwas extrem als unethisch empfinde oder sofern jetzt etwas nicht jemanden oder einer Gruppe von Menschen oder Tieren oder was auch immer mega schadet, weißt du, ich habe schon eine Grenze.
Ja, ja, klar.
Kann
ja, klar.
Ich aber sagen, ja, mach du, was du möchtest, oder? Also, und ich finde das sehr schade, dass das nicht so praktiziert wird und das Warum, ich meine, wow, da könnten wir wahrscheinlich 3 Podcasts darüber machen, oder?
Ja, mir fällt noch viele Themen ein gerade, Alkohol zum Beispiel oder Fleisch essen, ne? Wieso darf ich nicht kein Fleisch essen oder alkoholfrei leben?
Und ja, genau, warum? Genau, ja. Genau. Und ich glaube tatsächlich, die Gründe sind ja mega unterschiedlich und ich kann ja nur raten, hä? Also das sind jetzt nur irgendwelche Einschätzungen von außen. Ich möchte auch niemandem was in die Schuhe schieben, das ist mir noch wichtig. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen aus meiner Forschung an der Menschheit gibt es so verschiedene Elemente, oder? Teilweise kann es sein, dass jemand sich selbst erkennt, zum Beispiel in einer neurodivergenten Person, und das aber an sich nicht akzeptiert, eben wieder internalisierter Ableismus zum Beispiel, und dann das ablehnt. Eben weil es so ähnlich ist, eben weil es unangenehm ist für einen selbst, weil man eigentlich, oder wenn jetzt eine neurodivergente Person ein bisschen offener lebt und ein bisschen unmaskierter lebt, und eine andere Person, die das auch in sich trägt, das halt nicht kann, aus verschiedenen Gründen, kann dann mit Ablehnung reagieren. Weil das ist quasi der Spiegel,
okay,
den man selbst nicht erreicht im Moment, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, also internalisierter Ableismus bei jetzt Neurodivergenzbehinderung und so ist wahrscheinlich sehr häufig ein Grund für diese Ablehnung oder dieses Unverständnis. Als nächstes würde ich auch sagen, es kommt ein bisschen drauf an, oder? Es gibt doch so Fälle, wo halt Menschen halt nicht arbeiten können oder wollen, und das ist auch völlig okay, meiner Meinung nach, die dann das quasi, andere lehnen das ab. Und sehr häufig ist das, weil sie selbst zu viel zu tun haben, weil sie selbst mega überfordert sind. Und das ist nicht die Schuld der Person, die jetzt weniger arbeitet, aus welchen Gründen auch immer, sondern es ist die Schuld des Systems.
Ja.
Aber es wird halt ein Sündenbock gesucht, unbewusst. Das ist nicht mit Absicht. Ich möchte niemandem das böse Absicht unterstellen. Das passiert halt unbewusst. Und das finde ich für mich so ein Ding. Und ein Ding ist, glaube ich, das ist ein bisschen ähnlich wie das erste, auch eine Art von Neid vielleicht auch, auch wenn es absurd ist. Also vielleicht hast du das auch schon erlebt in deiner Community quasi, dass Menschen, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung, je nachdem, irgendwie einen Zugang haben zu etwas, weil das Barrierefreiheit für sie bedeutet. Und dann sind Leute, also able-bodied Leute, sind dann neidisch darauf, weil sie das als Vorzug sehen,
ja,
als Extrawurst. irgendwie das Gefühl haben, sie kommen selbst zu kurz, obwohl ja die andere Person mit ganz vielen Hürden kämpft im Leben, die man vielleicht in dem Moment nicht alle sieht, oder? Ja, so, das sehe ich sehr oft. Also diese, oder? Das kennst du ganz bestimmt. Und ja, das sehe ich so ein bisschen. Also der Neid kann aber auch auf andere Lebensrealitäten natürlich bezogen sein. Eben wenn jemand quasi in deren Augen ein Vagabundenleben führt, zum Beispiel.
Ja.
Das ist vielleicht irgendwo auch das Gefühl in der Person, und das tut mir irgendwie auch leid, dass sie, er das selbst halt nicht machen konnte, aufgrund vielleicht fehlender Privilegien, aufgrund, ja, halt einfach vielleicht auch einer anderen Generation.
Mhm.
Und dann projiziert man all diese Sachen auf andere. Ich glaube, nur ganz selten ist das wirklich böse gemeint oder wirklich gegen die Person. Ich glaube, es ist wirklich mehr immer eine Projektion.
Ja.
Hat das Sinn gemacht?
Es hat Sinn gemacht, es hat auch eine schöne Sicht, finde ich, auf Dinge.
Danke.
Gerne. Ich wollte noch mal zu dem Neurodivergenz-Thema kommen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ja nicht der harte Cut ist und man sagt, ab dann ist das so, diese Diagnose, mhm, sondern es ist ja eine riesen Bandbreite nochmal, oder?
Mhm. Also, eben, es kommt jetzt darauf an, welche Diagnose du meinst, oder? Weil Neurodivergenz ist ja per Definition keine Diagnose, sondern einfach ein Sammelbegriff für Menschen, die von der Hirnstruktur quasi, von der Kognition, von dem abweichen, was als Norm gilt.
Genau, und das also, ist ja ein fließender, total fließendes, wie sagt man, es fließt ja total.
Ja, also meiner Meinung ja. Ich meine, natürlich aus klinischer Sicht gibt es einen Cut-off, oder? Also wenn du jetzt eine ADHS-Diagnostik durchläufst, dann musst du wirklich eine bestimmte Anzahl Punkte haben, mhm, in den verschiedenen Bereichen, und erst ab dann giltst du quasi als ADHS. Und natürlich, ich meine, aus klinischer Sicht macht das vielleicht ein bisschen Sinn, obwohl ich eben nicht ganz der Meinung bin, aber ich bin halt selbst keine klinische Psychologin oder Psychiaterin, darum who am I? Aber meine Meinung ist, ja, es ist fließend, weil ich habe in meinem Umfeld zum Beispiel schon erlebt, dass Leute die ADHS-Diagnose nicht bekommen haben, weil sie quasi in einem Punkt nicht dem entsprochen haben, was die Diagnose ausmacht. Und das finde ich persönlich sehr gefährlich.
Mhm,
weil es gibt Masking, oder? Also Leute können das auch vor sich selbst ein bisschen verstecken. Und ja, und dann bekommt man vielleicht einfach diese Hilfe nicht, die man hätte haben können. Bei ADHS gibt es auch gute Medikamente, die einen wirklich, wirklich sehr gut unterstützen. Und Nichtbehandlung von ADHS kann auch ganz, ganz schlimme Folgen haben. Klar, wenn man es weiß selbst oder wenn man sich dann selbst identifiziert, kann man natürlich schon sehr viel machen, dass das nicht so schlimm wird, logisch. Mhm. Ist nicht alles von den Medis abhängig, aber es ist halt einfach schwierig, weil es ist ja vieles ein Spektrum. Auch bei Autismus besonders, aber auch bei ADHS, es ist ein Spektrum in alle Richtungen. Und darum kann sich das so unterschiedlich zeigen, vor allem wenn das erst im Erwachsenenalter auch gesehen wird.
Ja.
Und es ist, von dem her sind diese Cut-offs sehr, sehr schwierig, auch wenn ich es verstehe aus klinischer Sicht, weil sonst weiß man wie nicht, wo anfangen und wo aufhören. Aber dieses Fehlen der Hilfe dann, das sehe ich dann so ein bisschen als problematisch. Obwohl man ja natürlich Zugang hat zu Communities und alles, und das hilft ja auch schon sehr. Aber ja, es ist wirklich so, ich glaube, man muss echt aufpassen, dass Neurodivergenz nicht als ein Begriff für ein Ding genommen wird. Also, dass das eben nicht so eine Persona wird, die irgendwie immer gleich ist. Ich muss schnell die Tür schließen, Entschuldigung.
Ja, gerne. Die Katze?
Nee, Staubsauger.
Okay. Wie heißt der?
Die Katze?
Der Staubsauger.
Der Staubsauger, der ist Monsieur Le Dagobert, heißt er.
Cool. Ich habe ja auch im Büro, ein Büro in Hamburg-Ottensen mit dem Jonas, mein Büro-Mitbewohner. Und wir haben einen Staubsauger, der heißt Günther bei uns.
Ah, oh, sehr gut, passt auch super.
ich finde das mit der Unterbrechung jetzt ganz passend, weil wir schon tatsächlich fast eine halbe Stunde sprechen und jetzt wir nochmal, obwohl das ein super cooles Thema war oder
wow,
ist.
Wow, das ging ja schnell, hey, meine Güte. Ja,
Das können wir ja direkt nochmal eine Episode machen zu dem Thema.
Ja, gerne.
Weil ich finde, da habe ich jetzt mir Stichpunkt notiert, wie man besser kommunizieren kann.
Ja, sehr wichtig.
Ich habe es aufgeschrieben mit neurodiversen Menschen, aber das ist ja eigentlich eine Quatschnotiz, weil wir können ja sagen, wie kann man allgemein besser kommunizieren, weil es gibt ja so viele Barrieren oder Hürden oder einfach andere Kommunikationsverhalten. Wie können wir denn versuchen, dass wir einfach mit allen anderen besser kommunizieren als bisher?
Also, es klingt so einfach, ist es aber nicht, weil Kommunikation ist ja schwer. Und ich bin in meinem Alltag immer wieder der Aussage begegnet, dass Kommunikation nicht wichtig ist oder dass man das ja kann, weil man hatte die gleichen Worte. Mhm. Ich glaube, ein sehr großes Ding ist die Annahme, dass die andere Person einen einfach versteht. Und wir haben das alle. Ich habe das auch. Wir haben alle diesen Bias. Ganz unbewusst. Selbst eben, ich habe Kommunikation studiert und das war auch ein Special Interest von mir und, und. Trotzdem falle ich selbst auch immer wieder darauf rein, dass ich das Gefühl habe, die andere Person muss mich doch jetzt irgendwie verstehen.
Ja.
Und man trifft auch Annahmen oder man hat Vorurteile gegenüber der anderen Menschen. Und ich finde es so, so wichtig, grundsätzlich mal mit einem offenen Herzen oder einer offenen Haltung versuchen, auf die andere Person zuzugehen und lieber einmal mehr nachzufragen, als einfach eine Annahme zu treffen, wenn man sich dann dabei erwischt. Also man erwischt sich halt nicht immer dabei. Aber sich anzugewöhnen, einfach nachzufragen, um sicherzustellen, dass man etwas richtig verstanden hat, mhm, und einfach in der Annahme in ein Gespräch reinzugehen, dass die andere Person ehrlich ist und Sachen ernst meint und auch darauf vertrauen, wenn er sie irgendwie ein Statement macht zu den eigenen Gefühlen oder Bedürfnissen, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Weil ich sehe halt einfach eben vor allem zwischen jetzt ADHSler oder ADHSler oder AutistInnen mit der neuronormativen Welt gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele Missverständnisse, weil die nonverbale Kommunikation nicht gleich priorisiert wird. Und dann wird aber von neuronormativer Seite still quasi erwartet, dass man sich dem anpasst als nicht neuronormative Person. Mhm. Es ist aber für die andere Person nicht möglich, weil diese Art von Kommunikation ist wirklich eine Differenz. Es ist nicht eine Wahl, dass man das jetzt so macht, aus Prinzip, sondern es ist wirklich eine Differenz. Und das wird oft nicht so verstanden und das kann auch zu Konflikten führen. Und da ist es halt einfach wirklich wichtig, quasi jeden Menschen wieder neu anzunehmen als einzelner Mensch, der einfach einen Kommunikationsstil hat, einen eigenen. Und darauf zu vertrauen, dass die Person die Dinge ernst meint und ehrlich meint und Bedürfnisse hat. Vielleicht sind es nicht die gleiche wie meine, aber trotzdem haben die ein Recht und darum fragen, 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 auch selber zurückspiegeln, wenn man irgendwo unsicher ist oder nicht, oder das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden. Und damit hat man schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Und ich denke aber auch, das ist nicht einfach und das muss man fast ein bisschen trainieren, bewusst. Und es gibt auch kein Perfekt. Und es passen auch nicht alle Menschen zusammen. Also manchmal kann man so lange versuchen zu kommunizieren und es funktioniert dann halt doch nicht. Es ist halt einfach so.
Ich merke das total auch an Ironie und Sarkasmus. Ne, weil ich bin schon, würde mich schon als ironischen und teils sarkastischen Menschen bezeichnen. Merke es aber manchmal wirklich, dass mein Gegenüber manchmal einfach nicht so, dass der nicht so oder die nicht so ist und das dann nicht versteht. Und bei manchen anderen, die sind einfach noch viel mehr da drin. Und dann kann man sich da total gut reinsteigern und mega, das klingt für Außenstehende dann oft auch böse und wirklich absurd. Aber wenn man halt in dem Gespräch ist und ja weiß, dass es nur sarkastisch gemeint ist, ist es sehr amüsant, finde ich. Vielleicht passt es da auch ganz gut rein.
Ja, voll. Und das ist so ein bisschen ein stereotypisiertes Bild, wenn es um Autismus geht. Da wird behauptet, AutistInnen können keinen Sarkasmus verstehen oder keine Ironie verstehen. Mhm. Und das stimmt nicht. Also es gibt ja auch einige super coole autistische Comedians. Also alle Gender. Und Das stimmt überhaupt nicht. Aber es gibt schon die Neigung dazu, die Dinge sehr wörtlich zu nehmen. Und da kann es natürlich schon zwischendurch mal einfach solche Missverständnisse geben. Und genau das ist so ein tolles Beispiel, das du jetzt gemacht hast. Statt dann sauer zu reagieren, weil jemand den eigenen Joke nicht verstanden hat oder den Sarkasmus nicht verstanden hat, kann man einfach sich überlegen, ah, es gibt andere Brains und das kam jetzt vielleicht nicht an. Und dann kann man einfach sagen, hey, ich habe das übrigens sarkastisch gemeint. Und dann ist es vielleicht nicht so spaßig, weil man hat niemanden zum Lachen. Aber es gibt dann auch keinen Konflikt und die andere Person ist erleichtert und man selbst ist vielleicht auch erleichtert. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man in einer Gruppe ist, wo man jetzt nicht alle kennt, einfach auch zu versuchen, vielleicht den Sarkasmus manchmal ein bisschen beiseite zu lassen, zumindest am Anfang oder bei Vermitteln von Wissen. Da bin ich manchmal ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Ich kann sehr sarkastisch sein in meinen Videos oder auch ironisch. Und dann kann es halt einfach sein, dass die Dinge nicht so ankommen bei den anderen Personen, wie man das gerne möchte. Ja. Also so ein bisschen eine inklusive, nicht sich selbst verstellen oder unterdrücken, aber so situationsangepasst ein bisschen eine inklusivere Kommunikation zu haben, kann nicht schaden. Aber da arbeite ich also selbst noch sehr, sehr fest daran, muss ich sagen. Also.
Simone, ich finde, wir könnten da wirklich noch eine Episode auch zu Humor und
ich kann mich nicht kurz fassen.
Wir müssen einfach eine Doppel-Episode machen. Mega gern. Dann gibt es noch so viele Sachen wie Humor und insgesamt Kommunikation. Jetzt würde ich es trotzdem gerne mal dabei belassen, damit wir ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage, die wird dich vielleicht überraschen. Und die geht, so stell dir vor, du hast bei Google, sag mal bei dir bei YouTube, weil YouTube ist ja dein favorisierter Kanal. Stell dir vor, du könntest einen Tag lang, wenn ich youtube.de eingebe, das einfach für alle sichtbare erste Video könnte von dir sein. Was würdest du da drin besprechen, was aber nicht jetzt darf jetzt keine Eigenwerbung sein für deinen Kanal, sondern es muss irgendwie ein Thema sein, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, hey, ich möchte, dass das Thema oder das Schlagwort alle kennen.
Das hat halt doch mit meinem Thema zu tun. Also,
das ist okay, aber darf keine Kanalwerbung sein.
Ah, okay. Also ich möchte, dass die Leute alle das Thema Masking kennen. Und zwar nicht nur bezogen auf ADHS oder Autismus, sondern generell, weil ich glaube daran, dass viele Menschen auf diesem Planeten sich extrem verstellen, tagtäglich verstellen müssen. Und das fügt ganz vielen sehr, sehr großen Schaden zu. Und ich glaube, zu wissen, dass viele Leute sich verstellen müssen oder auch zu wissen, wie man sich weniger verstellt, das kann wahrscheinlich sehr heilsam sein für die Gesellschaft.
Und was wäre der Videotitel in drei Wörtern?
Oh, in drei Wörtern. Was ist Masking?
Alles klar. Cool, vielen Dank dir. Danke euch fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Ja, bei uns auch. Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.